groben Aufbau von der Offenbarung. Die ersten 11 Kapitel, ganz grob, befinden wir uns in diesem irdischen Kampf. Die Parallele dazu finde ich unglaublich spannend, interessant und wertvoll, das zu studieren, über die Apostelgeschichte. Also für mich ist die Apostelgeschichte so das sichtbare Gegenstück zu den ersten 11 Kapitel der Offenbarung. Das heißt, dieser irdische Kampf eigentlich, der sozusagen die Gemeinde sofort erlebt, sichtbar, spürbar erlebt. Und wenn ihr wissen wollt, ja, wie fand er statt? Wie sieht das aus? Wie kam das dazu, dass die Gemeinde, wie wurde sie verfolgt? Wie wurde sie konfrontiert mit Lehre, mit Irrlehre und all diese Dinge? Guckt euch die Apostelgeschichte an und sehr, sehr anschaulich. Und dann ist es auch nicht mehr so mystisch oder irgendwie so, da hat man nicht irgendwelche so komischen Bilder vor Augen, sondern das ist ganz greifbar. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Wenn wir in Kapitel 12 ankommen, gibt es da eine Passage, wo ein Drache ein Kind essen möchte, was ein Bild auf Geburt Jesu und den Versuch vom Teufel Jesus von Anfang an diesen Dienst zu zerstören. Und da war kein Drache bei der Geburt Jesu dabei, wir wissen das. Wir erinnern uns aber, wie der Teufel versucht hat, Jesus umzubringen, gell? Und da finden wir Herodes und die Soldaten und die ganze Geschichte. Und auf einmal ist das nicht mehr so mystisch. Auf einmal ist es nicht so ein Drache. Und wir denken, oh, hoffentlich erlebe ich das nicht oder so. Sondern wir merken, das sind natürlich brutale Szenen, wenn man überlegt, Kindermorde. Das ist ja, aber es ist etwas, was wir kennen. Und es ist, es verliert an diesem mystischen, ungreifbaren, sondern das verankert sich auch in der Zeit und ist real und greifbar und verständlich aber auch. Und ich glaube, in dieser Art und Weise gibt es viele Bezüge aus der Offenbarung, gerade in der Beschreibung des Kampfes der Gemeinde, in der Versuchung, in Prüfungen, in Anfechtungen, in Irrlehre, in der Gesetzlichkeit, in all diesen Dingen, in Konsequenzen wirtschaftlich, wie politisch und so weiter. Und da finden wir einfach in der Apostelgeschichte eine gute Parallele dazu und eine Erklärung. Angefangen wie... Ja, ich gucke, wie viel ich machen muss, damit es nicht abschweift. Angefangen von der Verfolgung durch die Juden, wie die Apostel sich rechtfertigen, verteidigen müssten. Das, was Jesus letztendlich gesagt hat, sie werden euch vor Synagogen zehren, sie werden euch vor Könige bringen, sie werden euch ins Gefängnis werfen, sie werden euch auch umbringen. Kapitel 10, Matthäus Evangelium. So klar, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen werdet. Der Geist in euch wird der Redende sein. Und wer aber mich verleugnet, den werde ich verleugnen. Wer zu mir stehen bleibt, der meinen Namen festhält, den werde ich bekennen von meinem Vater, wenn ich mit den Engeln kommen werde. Das sind all die Parallelen und all das, was in gewisser Weise wir in Offenbarung in den ersten Kapiteln vor allem sehen, wie sich das ganz praktisch sozusagen dann auch nicht nur ergeben hat, und somit auch nicht nur schon war, sondern auch ist und auch noch sein wird. Auch noch sein wird. So, wir haben diesen irdischen Kampf. Ich habe in der Vorbereitung auch damals beim mich auf das Thema, um da reinzudenken und reinzulesen, habe mir all diese Parallelstellen im Neuen Testament angeschaut, angefangen, wo Jesus sagt, wenn sie euch um meines Namen schmähen werden, wenn ihr um meines Namen leiden werdet, freut euch. Denn das haben sie mit den Propheten getan. Aber freut euch darüber, euer Namen sind eingeschrieben, euer Leben, ihr habt das ewige Leben und all diese Dinge. Und das waren für mich die Vorbereitung für die Offenbarung. Das hat ganz, ganz praktisch, oder was Jesus da verkündigt hat, verheißen hat, sehen wir, wie die Gemeinde dann mittendrin in diesem Kampf ist. Darf ich euch eine ganz... Johannes 14, Johannes 15, Jesus sagt, hat die Welt mich gehasst, werden sie auch euch hassen. Und dann sagt er, dies habe ich euch gesagt, damit ihr euch nicht ärgert, wenn es passiert. Wenn es losgeht, dann sagt nicht, hey, wir hatten keine Ahnung, dass das auf uns so, sondern so, im Gegenteil, ich bete so, wie ich jetzt bete, damit ihr wisst, ich werde auf euch aufpassen, ich werde euch bewahren, ich werde euch durchtragen, aber das wird euch erwarten, weil ihr werdet in der Welt bleiben. Ich gehe, ich hole euch auch, aber ihr müsst jetzt noch eine Weile hier bleiben. Und das ist in gewisser Weise die Beschreibung der Offenbarung, dieser Kampf. Weiter, habt ihr Fragen dazu zu der Gliederung, zumindest zu der Grobgliederung? Also habt ihr das Prinzip verstanden? Es ist zirkular, rekapitulierend, glaube ich, so heißt es, wiederholend. Es ist in 7 Schauspielen dargestellt, was sich immer wieder wiederholt ins Zentrum und trotzdem in der ganzen, in der linearen Linie in 2 Teile teilbar. Kapitel 1 bis 11 und 12 bis 22. Passt sogar von den Kapiteln her. Vom inhaltlich möchte ich mit euch dann gleich weitergehen. Achtet darauf, immer wieder kommen Themen wie überwinden, 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 überwinden. Aber der Punkt ist folgendes: Ich möchte euch kurz was zeigen. Schlag mal Kapitel 5 in der Offenbarung auf. Ne, 4. Offenbarung 4. Nein, 3. Da haben sich in der Woche sich auch einige amüsiert, weil ich dann mit Zahlen so nicht so gut. Haben sich immer sich amüsiert, wenn ich gesagt habe, oben links und so. Und dann, ich musste immer warten, die mussten immer warten, bis ich es gefunden habe. Und dann wussten sie, okay. Offenbarung 3. 4 deswegen, weil bei mir 4 schon da beginnt. Okay, Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das ist eine ganz starke Linie durch die Offenbarung. Die Gemeinde, also Christus hat überwunden und darum sitzt er mit dem Vater auf dem Thron. Die Gemeinde überwindet und sitzt dann mit Christus auf dem Thron. So. Und jetzt, in die Offenbarung zeigt uns, wie hat Christus überwunden und wie überwinden wir. Ich weiß, bei mir, beim ersten Mal hat dieses Überwinden sofort so, Mann, aber ich kann es doch gar nicht und ich hoffe, habe ich nicht überwunden und ich werde doch permanent überwunden. Damit ihr schon mal euch ein bisschen entspannt und trotzdem genießen könnt, Kapitel 12. Also wir reden jetzt nur über die Themen, okay? Noch nicht, wir gehen uns nicht Schritt für Schritt durch. Schaut mal, das ist ja Kapitel 12 ist ja das Thema, die Geburt Jesu, der Versuch des Teufels umzubringen, schafft es nicht. Himmelfahrt Jesu. Und dann muss der Teufel aus dem Himmel gehen. Eine der herrlichsten Botschaften. Der Verkläger ist hinausgeworfen aus dem Himmel. Und dann Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Das heißt, er hat die Herrschaft jetzt angetreten. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagte. Das heißt, er tut's nicht mehr. Er darf's nicht. Und dann, und sie haben ihn überwunden. Und jetzt schaut mal, wie haben sie ihn überwunden? Durch das Blut des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Hier kriegen wir die Antwort, was überwinden ist. Überwinden bedeutet, die haben geglaubt an das Blut des Lammes. Was bedeutet das? An das Erlösungswerk. Und was ist das Erlösungswerk? Ja, halte durch deine Kraft und Werke wirst du gerettet werden. Ganz bestimmt. Merkt ihr, das Blut des Lammes bedeutet für dich vergossen, dich gereinigt. Das ist das Evangelium. Wie überwinden wir den Teufel? Indem nee, in dem Christus. Wir glauben an das Erlösungswerk und an den Sieg Jesu Christi. Das ist die Art, wie wir den Teufel und die Welt überwunden. Durch unseren Glauben. Und das Zeugnis. Und dann wird der Glaube definiert, was dieser Glaube ist. Das ist das Zeugnis von Jesus. Was das alles betrifft. Und wisst ihr, woran man sieht, ob jemand wirklich an Christus glaubt? Genau, das mit dem Mund bekennt, durch das, was wir reden und durch das, was wir leben. Wenn jemand sagt, ich liebe Jesus, aber durch seinen Lebensstil, man denkt, der liebt sein Leben mehr, dann stimmt etwas nicht. Ja, also der Lebenswandel und der Lebensvollzug in der Bereitschaft, sich selbst zu verleugnen, offenbart den Glauben an unseren Christus. Das heißt, wenn ich Jesus, wenn ich erkannt habe, was ich in ihm habe und bin, dann relativiert sich dieses Leben sehr schnell. Und wenn ich sage, okay, der Herr hat es gegeben, schön, der hat es genommen, ist okay. Gepriesen sei der Name des Herrn. Dann offenbart es meinen Glauben. Ich habe gelernt, mit viel und mit wenig umzugehen. Aber wenn jemand an diesen Dingen hängt und sagt, nee, das ist, was Jesus sagt, eben, wenn wir nicht sterben, wenn wir das Kreuz nicht auf uns nehmen, wenn der Same nicht die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Wer sich nicht selbst verleugnen, das ist der Weg der Überwindung, der Selbstverleugnung. Ganz starkes Thema in der Offenbarung. Also die Herrlichkeit Jesu, sein Sieg, seine Macht, seine Allmacht und dann wiederum das Leiden der Gemeinde in dieser Welt. Sie muss aber auch nochmal durch diese Welt oder durch diese Zeit hindurch. Und dadurch wird sie, ganz wichtig, in diesem Zeit wird sie in diesem Kampf und durch dieses Leiden und diese Bedrängnis wird sie geläutert, geheiligt und gereinigt. Ich möchte euch schon mal jetzt darauf aufmerksam machen und euch auffordern, die ganzen Gerichte zu sehen, die Siegelgerichte und die Posaunengerichte, nicht als Katastrophen sehen und dann in Zeitungen zu gucken, wann wir was haben oder wie auch immer, sondern als etwas sehen, das Jesus macht, damit du und ich geheiligt und gereinigt wirst. Das sind Gerichte, um dich zu versiegeln und dich zu heiligen und dich zu reinigen. Die sind notwendig, damit der Herr die Seinen in dieser Welt bewahrt und heiligt und reinigt, tut er diese Dinge. In Leid und in der Bedrängnis oder durch Leid und die Bedrängnis geschieht die Läuterung und die Offenbarung der goldenen Leuchter. So, da ist Gold, drumherum ist viel Schlacke und viel Dreck. Und dann schickt Jesus sie durch dieses Feuer hindurch. Und am Ende bleibt dieses Gold und alles andere fällt ab. Und nicht alles, was sich Kirche und Gemeinde nennt, ist Gold. Und das ist der Punkt. Und woran merkt man das? Da kommen Bedrängnisse, da kommen Versuchungen, da kommen Prüfungen. Und dann lieben Menschen ihre Häuser, ihre Autos, ihr Geld, ihr Beruf, ihre Kinder, ihre alles lieber mehr als Christus. Und dann kommen Versuchungen. Und dann ist ihr Wohl, ihre Gesundheit, ihre Bequemlichkeit, kein Leiden, kein Schmerz ist wichtiger als Christus. Und da kommen kommen Krisen und dann ist nur das Geld und mein Habengut, mein Erbe und alles ist wichtiger. Und solange alles gut ist, das glaubt jeder. Aber dann, wenn es eben drauf ankommt und wenn diese Dinge kommen und all diese Gerichte, die offenbaren, wer Gold ist und wer nicht. Wird Gold durch Feuer gemacht? Nein. Also, das wird nur gereinigt. Hey, Ding! Ja, nur Feuer machen, gell? Gold ist da. Und es wird im Feuer gereinigt. Das Gold wird nicht Feuer gemacht. Das heißt, du wirst als Christ nicht durch das Feuer gemacht. Durch die Prüfung und Versuchung wirst du nicht zum Christen. Das Feuer der Versuchung und der Prüfung und Leiden offenbart, dass du Christ bist. Das ist der Punkt. Und so offenbart Jesus seine wahre Gemeinde durch Leiden und Versuchen. Das heißt, er lässt sie durch dieses Feuer der Erprobung durchgehen und dann fällt alles ab und am Ende bleibt das da. Und so, am Anfang ist ganz schön viel Dreck an diesen Leuchtern noch. Nämlich, wenn wir sehen, dann sehen wir nur Dreck. Jesus sieht goldene Leuchter, das ist das Erstaunliche. Und weil er das sieht, sagt er, okay, ich muss sie reinigen und reinigen. Und dann geht der Prozess los. Und das, was wir haben, ist der Prozess. Und es wird gezeigt, was Jesus zulässt, was der Satan in seinem Hass und seinem Wut alles der Gemeinde antun will. Und dann sagt Jesus, ja, der Satan hat begehrt, euch zu sieben mit dem Weizen. Ich habe es zugelassen. Ich will, dass er das tut. Ich habe zwar für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhört. Aber wenn ihr dann zurückkommt, oh, dann seid ihr soweit. Dann könnt ihr sogar andere dadurch stärken. Das ist notwendig. Das heißt, dieser Prozess der Heilung und Reinigung notwendig. Das beschreibt in gewisser Weise die Offenbarung. So, jetzt noch ein paar Minuten zu weiter. Ich möchte die Gliederung heute fertig machen. Zumindest im großen Aufbau. Sieben Teile. ein der Gründe, warum ich glaube, dass die Offenbarung in 7 Teilen aufzuteilen ist, weil es etwas sich permanent wiederholt, was ich anders sonst nicht erklären kann. Und ich halte das für sehr, sehr entscheidend. Wir finden nämlich in der Offenbarung immer wieder, dass sie mittendrin zu einem Ende kommt. Das heißt, die Offenbarung ist nicht so linear, die beginnt und am Ende im Kapitel 22 ist das große Ende, sondern dieses große Ende wird schon vorher beschrieben. Und zwar schon 7-mal, eigentlich 14-mal. Zeige ich euch gleich, warum. Aber sie wird, warum so? Weil ich glaube, dass dieses Ende so umfangreich ist und was am Ende so gewaltig ist und so wirklich umfangreich ist, dass es 7 verschiedene Perspektiven braucht, um dieses Ende zu beschreiben. Es reicht nicht zu sagen, am Ende sind wir bei ihm, sondern es gibt noch andere Aspekte dieses Endes. Und die Offenbarung endet sozusagen 7-mal und jedes Ende bringt einen Aspekt dazu. Wenn man das aber nicht beachtet, dann findet man gerade vor allem in diesen ganzen Zeitstrahlgeschichten verschiedene Enden. So, da gibt es verschiedene Gerichte. Ja, und so, dann hoffen wir, dass wir bei den Gerichten nicht dabei sind, bei denen so, da gibt es das Gericht für, wenn Jesus wiederkommt und danach gibt es nochmal ein Gericht, aber das ist dann bei Gott, wenn Gott dann richtet und so gibt es das Zeitstrahl mit verschiedenen Gerichten. Ich behaupte, die Bibel kennt nur ein Gericht und das Gericht am Ende. Und all die Gerichte, die beschrieben werden, sind die Beschreibung all des gleichen Gerichts. Nur in dem Fall beschreibt es etwas, was das mit dir und mit mir zu tun hat. Dann beschreibt es, was es mit den Ungläubigen zu tun hat. Dann beschreibt es, was es mit dieser, beim Gericht mit diesem Weltsystem zu tun hat. Dann beschreibt es, was mit diesem Gericht mit den politischen Mächten zu tun hat. Dann beschreibt es, was mit diesem Gericht mit den dämonischen Welt zu tun hat. Dann beschreibt es, was es mit den Irrlehren, Religionen zu tun hat. Dann beschreibt es, was es mit dem Teufel selbst zu tun hat. Und dann beschreibt es, was es mit dem Tod selbst zu tun hat. Und aus 7 verschiedenen Perspektiven wird uns das Gericht vor. Und wir brauchen diese 7 Perspektiven, damit wir begreifen, wie umfangreich und wie konsequent dieses Gericht ist. Und ich behaupte, immer wieder kommt die Offenbarung an einen Punkt, wo wir einfach nicht anders sagen können, eigentlich endet es hier schon. Und dann geht es wieder los. Darf ich euch diese Enden zeigen, dass ihr mit mir ein bisschen folgen könnt. Damit ihr... könnt ihr, was ist, das ist auch sehr unscharf hier, ist das ein bisschen schärfer hier? Nee, gar nicht schärfer. So, ich schiebe das ein bisschen gleich, okay? Dass wir einfach mal, so, also. Hier oben in dem Zeitstrahl, das sind die einzelnen Teile, Teil 1, Teil 2, Teil 3, dann unten sind die Kapitel. Teil 1 hat Kapitel 1, 2 und 3, Teil 2, 4, 5, 6. Diese Klammern hier, habe ich auch gezeigt, was meint Andi? Dann habe ich meine Skizze geschaut, was ich gezeichnet habe, und dann denke ich, Mann, der ist ja intelligent, wie er das macht. Das bedeutet, dass diese zusammengehören. Ich habe halt so eine Klammer gemacht und das ist eine Kette. Das heißt, diesen Kapitel 1, und dann diese sind thematisch nochmal miteinander verknüpft. Und ebenfalls, da sind zusammen verknüpft, die sind zusammen verknüpft, die wiederum bilden ein Ganzes. Ich hoffe, das wirkt jetzt, ist nicht so kompliziert, aber es hilft ein bisschen präziser und genauer zu schauen und das zu differenzieren. Kommt nach und nach. Und dann da, wo die Siegel auftauchen, die 7 Siegel, Kapitel 6 und 7, dann gibt es wieder ein Ende. Und wenn ich jetzt weiter schiebe, findet ihr, also wir finden hier nach Kapitel 3 ein Ende. Wir finden nach Kapitel 7 ein Ende, wir finden nach Kapitel 11 ein Ende, 3, und dann ist hier ein großer Schnitt. Dann wechselt die, ich sage so, dann ist die Scheibe komplett mal rum und dann geht das Ganze nochmal los, aber auf so einen komplett, ich drehe euch ungern den Rücken zu, aber das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Also dann haben wir die nächsten Kapitel, 12, 13, 14, das ist der vierte Teil, und dann haben wir wieder nach Kapitel 14 ein Ende und dann geht es mit den Zornesschalen los. So, da will keiner da sein. Dann haben wir Kapitel 15, 16, fünftes Ende. Dann geht es wieder, Kapitel 17, 18, 19, wieder ein Ende, sechstes Ende. Und das ist jetzt keine Kunst, dass es da endet. Da ist nochmal ein Ende. So, eigentlich sind die beiden Kapitel selbst ein Ende, beschreiben ein Ende. Also, gehen wir kurz durch, okay? Schauen wir uns einfach nur mal die Enden an und dann nimmt es uns da. Hier, schau mal, der irdische, das irdische, ach, der hat es so gut formuliert, also das irdische, ich habe nur irdisch geschrieben, das irdische, der die sichtbare Welt, der Kampf der Gemeinde, überwinden, ausharren, bewahren. Das ist im Fokus. Also, schauen wir uns an. Warum meine ich eigentlich, dass es sogar 14 Enden hat? Weil eigentlich das erste Ende ein siebenfaches Ende in sich schon selbst ist. Denn nicht jeder der sieben Sendschreiben hat ein Ende. Und jetzt schaut euch mit mir das an. Über die Verknüpfung, über den Aufbau der ersten drei Kapitel, wie sie miteinander, das mache ich dann im Mai. Nächstes Mal ist 1. Mai wieder. Da starten wir mit Kapitel 1 und dann mache ich sowas, aber nur für Kapitel 1 bis 3 und dann schauen wir, wie sind sie miteinander verknüpft. Übelst herrliche Verknüpfungen. Wirklich tolle Verknüpfungen, die da sind. Aber jetzt schaut mal, Kapitel 2 bis Kapitel 3, also haben wir sieben Sendschreiben. Und ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen. Schaut mal mit mir, Kapitel 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Wo lesen wir was von dem Baum des Lebens? 1. Mose und? Kapitel 22. Und wo befinden wir uns in Kapitel 22? Am Ende. Wer überwindet, gibt es eine Perspektive. Das heißt, hier wird die Gemeinde beschrieben und ich sage, wer überwindet, das heißt, wer aus hat bis ans Ende, dem werde ich geben. Das heißt, hier endet eigentlich die Botschaft an Ephesus mit der Perspektive, hier, halte aus bis ans Ende, überwinde, weil dann wird es was sein. Du wirst teilhaben an dem Baum des Lebens. Also merken wir uns einen Aspekt mit dem Ende, hat was mit dem Baum des Lebens zu tun und hat was mit dem Paradies zu tun. Wir sind ziemlich am Anfang von Offenbarung. 22 haben wir noch nie gelesen. Gehen wir mal davon aus. Wir haben noch keine Ahnung, wo gibt es einen Baum und was hat es mit diesem Paradies. Aber hier lernen wir schon, wenn ich bis ans Ende ausharre, wenn ich überwinde, dann habe ich was, kriege ich einen Baum und ein Paradies. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann gibt es den zweiten Hinweis. Kapitel 2, Abvers 11. Wer Ohren hat, höre, was der Geist in Gemeinen sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Ah, das Ende hat was mit dem Paradies, Baum des Lebens und kein Schaden vom zweiten Tod. Wir haben auch noch keine Ahnung, dass es in Kapitel 20 schon behandelt wird und dann von dem weißen Thron und so weiter. Aber wir merken, okay, gut, überwinden heißt kein Schaden vom zweiten Tod haben. Sehr gut, alles klar. Und wir bekommen schon ein größeres Bild von diesem Ende, oder? Auch wenn wir noch nicht genau wissen, was das alles bedeutet, theoretisch. Dann sind die ein Pergamon am Ende. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Mana geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Oh, herrlich. Das ist eine spannende Geschichte, gell? Er kriegt einen weißen Stein, keinen grauen Grabstein. Und dann steht ein Name drauf. Was ist dieser Stein, den die Baal-Leute verworfen haben? Und was für ein Name steht da drauf, der nur der weiß, der ihn empfängt. Alle anderen haben keine Ahnung davon. So, dann, das hat auch wieder, wer das überwindet, der kriegt Anteil an diesem Stein. Okay, dann geht's weiter. Kapitel 2 immer noch, sind wir jetzt bei Thyatira. Ab Vers 26, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nation geben und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Okay. Ich hüte mich, das jetzt alles auszulegen. Aber ihr merkt, das heißt, wir haben jedes Mal nach der Gemeinde, nach dem Schreiben und all dem, was drin kommt, jedes der Sendschreiben endet mit einem Ende und verheißt nämlich, was am Ende passieren wird. So, daher sage ich, die ersten drei Kapitel, da gibt es ein Ende, ab da beginnt es neu und da haben wir im Prinzip ein siebenfaches Ende schon. Das heißt, dass wir da, was wir haben, haben wir schon ein ziemlich umfassendes Verständnis oder einen ersten umfassenden Ausblick auf das Ende hin. Worauf geht's? Auf was warten wir? Was werden wir bekommen? Was für eine Verheißung werden wir bekommen? Dann Kapitel 3. Gucken wir uns nochmal Sardes an. Dann heißt das Vers 5. Interessant, immer diese Einleitung, gell? Wer überwindet? Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern begleitet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Merkt ihr, was Jesus da gesagt hat? Hier spielt das wieder das hier an. Also, kriegen wir weiße Kleider, das ist Gerechtigkeit Jesu, und wir dürfen stehen bleiben im Namen, im Buch des Lebens. Wir diskutieren jetzt nicht, ob man rausgelöscht werden kann oder nicht. Das ist jetzt nicht das Thema. Wird sein, wenn wir an diese Stelle kommen. Aber das hat was mit dem Buch des Lebens zu tun. Auch das taucht in Kapitel 20 auf. Was ich euch schon mal sage, all das, was hier auftaucht bei den Enden der sieben Sendschreiben, das finden wir alles hier. Das heißt zu sagen, das gilt uns, aber das gilt uns nicht, ist schwierig, weil das, was da gesagt wird, taucht permanent dann hier auf. Das heißt, das wird hier erklärt. Du kannst nicht das sagen, ab hier sind wir nicht mehr da, aber das, was da uns verheißen wird, permanent hier geschieht. Versteht ihr, was ich meine? Allein das ist schon eine, bei meinen Puzzleteilen, diese Dinger, die dann zusammengreifen. Hier wird so eine Grundlage gelegt, hier wird uns etwas gezeigt. Und dann geht die Entfaltung von dem Allem, geht es dann weiter. Also, und dann nochmal Philadelphia, ab Vers 12. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des Neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Jetzt haben wir schon eine Idee, welchen Namen der da drauf geschrieben wird. Und das hat was mit der Stadt zu tun, hat was mit dem Tempel zu tun, der aus dem Himmel herauskommt. Auch da finden wir, da. Also diese Dinge greifen vor schon mal. Die sagen, hey, wisst ihr, ich verrate euch schon mal, was ihr kriegt. Aber, und dann kriegt eine Gemeinde das, die anderen das. Oh Mann, aber ich wollte auch da, aber ich gehöre nicht so viel Delphi. Voll blöd, gell? Oh, wir leben in der Zeit der Laodicea. Mann, aber ich hätte gerne so einen Namen, so einen Stein, ein Schwert. Lass uns nochmal das letzte Ende lesen. Ein herrliches Ende. Kapitel 3, Vers 21 habe ich schon heute gelesen. Wer überwindet, dem werde ich geben, auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich auf meinem Vater, mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Okay? Das ist natürlich der Höhepunkt. So, das heißt, auch das, wer überwindet, der wird mit mir herrschen. Sieben Ankündigungen eines Endes. Sieben Perspektiven, sieben Verheißungen, was am Ende auf uns wartet. Und jede Gemeinde wird dieses nochmal vor Augen, darf ich so wie so ein Bombole, ding, so, überwinde, warum? Ding! Oh ja, das ist gut. Achtet mal, wie jedes Mal der Aufruf und die Aufforderung beginnt. Wer überwindet, und dann heißt es, wer ein Ohren hört, höre, was der Geist. Warum ist das wichtig? Dann kriege ich auch noch einen Stein und eine Säule und einen Baum und so. Das ist nicht nur eine Gemeinde. Die Philadelphia kriegt nur das und die anderen kriegen halt das, sondern das ist etwas, was allen Gemeinden gilt. Gut? Jetzt. Sehr, sehr gut. Das heißt, diese Botschaft der sieben Sendschreiben, darum sieben, gilt allen Gemeinden. Ich fordere euch schon ein bisschen mit Fragen nach Hause zu gehen. Warum schreibt aber jedes der sieben Sendschreiben an einen Engel? Er sagt, dem Engel der Gemeinde, Ephesus, schreibe. Das Hebräerbrief, dass die Gläubigen einen Engel haben. Genau. Ja, ganz genau. Also kriegt jeder Engel, das sind aber mehr wie sieben, gell? Aber wir wissen, sieben steht für Darüber müssen wir nachdenken. Warum heißt bei jedem Sendschreiben, schreibe es dem Engel der Gemeinde, da gibt es Theorien, ja, das sind gar keine Engel, das sind Menschen oder Boten oder Älteste. Das ist, glaubt mir, viel zu einfach. Da hat man sich so dazwischen gequetscht und sagt, hey, das sind ja Älteste. Herr Bote kann ja auch Bote bedeuten, Engel, und Bote können ja die Gesandten sein und Gesandten Aposteln und Apostel und so weiter. Und ist man schnell da, kann man so ein Problem lösen. Aber was man nicht beachtet ist, jetzt bin ich schon drin, gell? Ganz kurzer Hinweis, Offenbarung 1, Offenbarung 1, Vers 20. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Ja. Die sieben Sterne sind sieben der Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind sieben. Wieso? Da war so ein Riesenbild von Christus als ein Geheimnis von weißen Haaren. Und als Johannes sagt, hä, was ist das? Erklärt ihm der Engel zwei Dinge. Und die sind wichtig, zwei Dinge. Er sagt zuerst, die Engel sind in meiner rechten Hand. Für was steht die rechte? Nicht für die linke. Für die starke Regierung, ausführende Hand. Ja? So, das, meine rechte Hand, der tut es. Das heißt, sie tun es an seiner Stelle. Jesus sendet wen, um Johannes die Botschaft zu verkündigen? Ein Engel, kein Apostel, ja, kein Gesandten, sondern Engel. Vater, Sohn, Engel, Johannes, Knechte, Gemeinde. Ein Geistwesen? Nee, das sind Engel. Das sind Engel. Ich behaupte, das sind wirklich Engel. Warum? Ich sage euch schon mal, und dann werden wir das im Einzelnen uns anschauen. Warum ist wichtig? Wer taucht permanent hier auf und bläst die Posaunen und schütten die Siegel aus, die Schale? Und einer der Engel und der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste und der siebte. Das heißt, das, was die Engel tun, in der Offenbarung, hat was, mit wem zu tun? Für wen tun sie es? Für die Gemeinde. Jesus sagt, sag's den Engeln, wir müssen was mit Ephesus unternehmen. Wir müssen was mit Sardes unternehmen. Gell? Wir wollen, dass sie ans Ziel kommen. Nach Hebräerbrief sind Engel Gesandte um die Gläubigen, damit sie das Ziel erreichen. Geistliche Welt. Das heißt, das, was die in der geistlichen Welt, in dem zweiten Teil, wo bin ich? Was in dem zweiten Teil der Offenbarung passiert, in der geistlichen Welt, da wo die Engel sozusagen auftauchen, das hat was unmittelbar mit dem Auftrag zu tun, was Jesus den Engeln sagt, sie sollen das hat was mit der Gemeinde zu tun. Der Zustand der Gemeinde, ich will mal ganz salopp sagen, Jesus informiert die Engel über den Zustand der Gemeinde und sagt, wir müssen handeln, wir müssen was machen. Und das, was da geschieht, das ist etwas, was Jesus den Engeln gibt und sagt, mach das. Und sie empfangen von ihm und tun das. Das heißt, die Engel und Gemeinde sind ganz stark miteinander verknüpft und nicht losgelöst. Und es sind nicht nur Boten, die dann von Johannes kamen, weil Johannes die Sendscheiben bekommen haben und dann nach Ephesus, Smyrna, Pergamon gegangen sind und abgegeben haben. Die meisten übrigens, die das sagen, glauben aber trotzdem an eine Rundreisetheorie. Das heißt, dass es ein Rundschreiben war und nicht sieben Boten, sondern ein Bote, der dann kleine Eisen abgelaufen ist. Aber, also wir merken, diese Dinge müssen wir uns anschauen. Ganz genau schauen, wer was wo empfängt, warum sagt er wem was. Das macht das Studium so interessant und dann guckt man nicht mehr so auf Nebensächlichkeiten. Oder wie soll ich sagen, dann da kommt man raus, ein bisschen aus dem Fahrwasser, der Bösewicht, der Antichrist und die Hure Babel und die katholische Kirche und keine Ahnung, so diese Chips und was weiß ich. Ja, was ich damit euch deutlich machen möchte, ist, dass das, was hier in der geistlichen Welt passiert, etwas ist, das hat was mit der Gemeinde zu tun. Das hat was mit ihrem Zustand zu tun. Das hat was mit dem Plan Gottes zu tun, sie zu heiligen, sie zu reinigen durch das Wasserbad im Wort, dass sie dasteht. Und das ist verknüpft mit dem Auftrag an die Engelwelt. Die Engelwelt war immer beteiligt daran, uns das Evangelium vorzubereiten, zu verheißen. Wir sind da so vorsichtig, weil das damit auch viel Missbrauch getrieben ist. Aber ihr könnt die Evangelien nicht lesen, um nicht permanent mit Engeln konfrontiert zu sein. Wer hatte Maria das angekündigt? Josef. Engel. Apostelgeschichte. Wer holt Petrus aus dem Gefängnis? Engel.
Betrifft das dann auch den Engel, zum Beispiel Laodicea, ich werde dich ausspeien aus deinem Mund?
Nein, noch nicht richtig verstanden. Das, was der Engel ist, nicht die Gemeinde. Gott sagt nicht, oh ihr Engel, ihr seid Laodicea oder ihr seid, sondern Gott setzt, es gibt sieben Engel, das heißt nicht nur das Buchstaben sieben, so wie es sieben Gemeinden, die ganzen Gemeinden beschreibt die sieben Engel eine Engelswelt. Und Gott sagt, das, was die Engel zu tun haben, oder das, was er mit der Gemeinde hat, ist verknüpft an die Engelswelt. Und das, was mit der Engelswelt zu tun hat, ist verknüpft mit der Gemeinde. Das heißt, ihr Tun, das Tun der Engel, ankündigen, Trompeten blasen, Zorneschalen ausgießen, hat alles was mit dem zu tun, was Gott mit der Gemeinde tut. Ihr Handeln hat einen Aspekt oder das Ziel, die Gemeinde als goldenen Leuchter hervorzubringen. Das Handeln der Engel ist verknüpft mit der Gemeinde. Darum ist es zuerst mal an die Engel geschrieben. Aber am Ende heißt es, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. An wen gehen die Briefe? Die haben zwei Adressaten. Engelswelt und irdische Welt. Bisschen darf's arbeiten. Einfach so. Ja, ja, das meine ich, genau. Eigentlich hatte ich vorgehabt, wenn wir im Einzelnen das sind, uns diese Stellen anzuschauen. Matthäus Kapitel 18 sagt, passt auf, wie ihr mit meinen Kleinen umgeht, denn ihre Engel stehen vom Angesicht Gottes und schauen das Angesicht Gottes. Damit warnt Jesus, wie man mit seinen Kindern umgeht. Was Jesus damit sagt, die Engel in der Himmelswelt, die stehen beim Papa und warten, bis der Papa sagt, geht und macht. Und ihr, die Engel, hören auf Gott und die bekommen von Gott den Auftrag, auf dich und auf mich sozusagen aufzupassen. Und wie gehen wir mit denen um? Da ist die Engel, die, okay, das sind wir in diesem Bereich, in Hebräer und ich, wir müssen eine ausgewogene Engellehre, eine ausgewogene Angelologie haben, das weiß ich. Ich weiß, wie viel Missbrauch und was für ein auch Heilig, also Engelkult, Verehrung der Engel und die Bibel warnt uns davor, ohne Frage. Aber wir sind auf der anderen Seite, wie in anderen Dingen, so vom Pferd runtergefallen. Für uns existieren Engel nicht. Wobei die Schrift sagt, ihr habt keine Ahnung, wie oft ihr schon Engel beherbergt habt. Und wir haben es noch nie rausgekriegt, weil wir überhaupt noch nicht mal daran glauben. Ganz ehrlich. Für uns, ach, du bist mein Engel. Das ist schon das höchste der Gefühle. Genau. Von daher, da ist mehr. Und jetzt ganz ehrlich, die Offenbarung ist voller Engel, oder? Und es beginnt, ihr müsst zwei Geheimnisse verstehen, sagt er. Ihr müsst verstehen, um diese Sterne hat es um Engel und nicht um irgendwelche Menschen. Und um diese goldenen Leuchter hat es um die Gemeinden. So, das versteht. Er ist doch Wahnsinn, wir kriegen gleich am Anfang eine echt gute Erklärung für etwas. Da muss man nicht spekulieren. Und trotzdem spekuliert man. Das hat was mit den Gründen, weil man bestimmte Wahrheiten nicht haben will, weil man ein bisschen ausblendet, weil man theologisch überhaupt damit nicht zurechtkommt oder weil man das einfach wegtut und sagt, das hat mit uns nichts zu tun. Die Engel haben sehr wohl was mit uns zu tun. Die sieben Engel haben was mit den sieben Gemeinden zu tun. Das ist erstmal die Botschaft, okay? Was das bedeutet. Nicht die sieben Engel werden verführt und sind abgefallen und deswegen Gott sagt, oh, sag den sieben Engel von Smyrna, du schlimmer Engel. Nee. Ich will so sagen, der Engel, der für die Smyrna zuständig ist, kommt hervor. Ja, Sir. Also, unser Auftrag ist, guck mal, wir haben dieses Problem der Gemeinde, wir müssen arbeiten. Alles klar, Abteilung, Marsch. Und dann geht's los. Und dann heißt es, erstmal Teufel rausschmeißen, Okay, Michael, zack. Geht's. Ich möchte euch was kurz zeigen. Nochmal Kapitel 3. Kapitel 3. Ein Beispiel will ich euch geben von der Verknüpfung. In sich selbst merkt ihr, dass Kapitel 1 und 3, dass sie miteinander gehören, dass vor allem Kapitel 1 so dazu gehört, das werde ich euch auch noch entfalten. Aber das ist der erste Puzzleteil. Das oder der? Das erste Teil. Puzzleteil. Und diesen sind aber nicht in sich selbst abgeschlossen. Da ist das Thema der Gemeinde, der sieben Sendschreiben in sich abgeschlossen. Und wir haben sogar schon mal ein siebenfaches Ende, einen Vorgeschmack vom Ende haben wir schon bekommen. Konntet ihr das mit mir sehen? Okay, ich bin froh. Dann, jetzt passiert Folgendes. Jetzt gibt es sozusagen einen zweiten Teil. Und der beginnt nämlich komplett woanders, eigentlich im Himmel. Das ist komplett das Gegenteil von dem, was wir gerade gesehen haben. Voll auf der Erde. Ja? Schaut mal Kapitel 4. Nach diesem sah ich und sie eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste, ja genau, und die erste Stimme, die ich gehört hatte und so weiter. Eine Posaune. Das heißt, jetzt bekommt man einen Blick in den Himmel. Aber schaut mal, wie das Ganze verknüpft ist. Ich habe euch diese letzte Verheißung des Endes vorgelesen. Wer überwindet, wie ich überwunden habe, wird mit mir so auf dem Thron sitzen, wie ich auf dem Thron gesetzt. Schaut mal, was Kapitel 4 für ein Hauptthema hat. Das ist schwierig jetzt, gell? Wisst ihr, wie man es rauskriegen würde? Lesen, 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 lesen. Eine Farbe nehmen. Und ich verrate euch, bei mir ist das jetzt, was ist das für Lila oder Flieder. Ich liebe Flieder, das ist eine gute Farbe. Fliederfarbe. Und ich habe mit dieser Farbe hier ein Wort geschrieben, das permanent auftaucht. Ratet mal welches. Thron. Schaut mal. Jesus, die letzte Verheißung, die er gibt vom letzten Ende, ist nicht ohne Grund hier. Warum? Er sagt, er erzählt vom Ende und am Ende sagt übrigens, so wie ich mich auf den Thron gesetzt habe, werdet ihr auch auf den Thron setzen. Und dann sagt, wisst ihr, wie ich mich auf den Thron gesetzt habe? Und wisst ihr, von welchem Thron die Rede ist? Herzlich willkommen. Popcorn rausgeholt, Vorhang geht auf und wir bekommen eine Szene vom Thron Gottes. Und deswegen ist Kapitel 4 erstmal ein Blick in den Himmel, nämlich zu dem Thron. Der Thron wird uns vorgestellt. Es ist jetzt nicht, okay, weg und jetzt kommt komplett neues Thema und jetzt müssen wir uns komplett was Neues. Hier findet eine Verknüpfung statt. Thematisch geht es weiter. Und obwohl das so weit voneinander entfernt ist, aber mit diesem Zusatz, wisst ihr was? Der Thron ist die Verheißung mit meinem Thron und das ist der Thron des Gottes. Und dann werden wir uns erstmal hineingenommen und uns der Thron Gottes vorgestellt. Und Freunde, wenn wir das uns angeschaut haben, dieser Thron, weißt du, dass wir mit auf diesem Thron mitsitzen werden? Also wenn du wissen willst, auf welchem Thron, dann schön Kapitel 4 fleißig lesen, genau anschauen, von welchem Thron wird da geredet. Und dann wird gesagt, wie Jesus überwunden hat und sich auf den Thron gesetzt hat. Schaut mal Kapitel 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Welcher Begriff ist jetzt wichtig? Viele, gell? Aber in dem Kontext, was ich jetzt versucht habe, euch zu sagen, überwunden. Wer überwindet, wie ich überwunden habe? Jetzt wird uns was erklärt. Ja, wie hat denn er überwunden? Und dann der Löwe aus dem Stamm Juda. Wie? Ich lese noch kurz zu Ende. Die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und in vier der lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und so weiter hatte. Wie hat er überwunden? Löwe, Lamm, Stamm, Juda, Wurzel Davids. Um was geht's hier? Die Menschwerdung, Leiden, Sterben, Auferstehung und Sitzen in der Mitte des Thrones. So kompakt, Wahnsinn, oder? Aber könnt ihr mir folgen? Das ist jetzt nicht losgelöst, das ist jetzt kein Abschnitt. Kapitel 4 deuten ganz, ganz viele, sagen, dass damit hat die Gemeinde nichts mehr zu tun. Nämlich, die gängigste Auslegung ist, wird der Schlüssel Offenbarung Kapitel 1, Vers 19 genommen. Das ist die gängigste Auslegung. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Das wird als Gliederungsvers genommen. Schreibe nun, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem Geschehen wird. Und man sagt, was du gesehen hast, ist Kapitel 1. Was ist, ist Kapitel 2 bis 3, das sind die sieben Sendschreiben. Und was nach diesem sein wird, ist ab Kapitel 4 bis zum Ende. Und die sieben Sendschreiben, das sind wir Gemeinde. Und dann ist die Zeit der Gemeinde vorbei. Ab Kapitel 4 geht es nicht mehr um die Gemeinde. Die ist dann nämlich schon entrückt. Und deswegen ist das, was übrigens zwischen Kapitel 4 und 20 passiert, eine Beschreibung von gerade nur mal 3,5 plus 3,5 Jahre. Weil das ist alles Zukunft. Das ist etwas alles, was noch passieren wird. Das heißt, Kapitel 4 ist alles Zukunft. Die futuristische Sicht. Die meisten Dispensationalisten, nicht alle, aber die meisten legen das so aus, die sagen, ab hier ist die Gemeinde nicht mehr da, weil dann wird argumentiert, dass Philadelphia, da spätestens die Gemeinde schon mit entrückt ist. Und Laodicea ist die letzte Zeit, das ist die abgefallene und die wird dann gerichtet und dann war es das. Und wir leben jetzt in der Zeit, je nachdem, wenn man glaubt an die Vorentrückung, dann sind wir noch Philadelphia, wenn nach Entrückung, dann sind wir leider Erzähler, wie auch immer. Der Punkt ist aber, ich glaube nicht, also für mich allein, egal ob welche Theorie, deswegen wollte ich eigentlich noch gar nicht von Anfang diese ganzen Theorien, wenn ich den Text lese und versuche, die innere Logik zu verstehen und in den Aufbau, dann merke ich, siebenfaches Ende habe ich schon. Und ich merke, dass, ich hoffe, ihr könnt meiner Logik da folgen. Das heißt, wer mit mir sitzt auf dem Thron, wie ich sitze, wird mit mir sitzen und dann ist die Frage, ja, wie hat er überwunden, auf welchem Thron und wie kann ich mitsitzen und dann ist nämlich der nächste Schritt, ist doch logisch, oder? Dann erkläre ich mal den Thron. Dann zeige ich euch mal, wie ich überwunden habe und dann beginnt Jesus zu erklären und er beginnt wo? Er beginnt bei der Schöpfung. Er erzählt von dem Schöpfergott. Wisst ihr, wo er beginnt? Erster Buch Mose. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er geht sozusagen hier, er geht mit Kapitel 1 sozusagen zurück an den Anfang und beginnt bei der Schöpfung und geht dann durch und zeigt, wozu das Ganze ist. Hat was mit der Menschwerdung Jesu zu tun. Und dass er der ist, der die Schöpfung erlöst, weil die ganze Schöpfung wird ihn dann preisen und anbeten. Und so sind die beiden Puzzleteile, jetzt nur beispielhaft, sind die beiden Puzzleteile miteinander verknüpft, obwohl sie in sich selbst eigenständig sind, weil sie in sich selbst ein Thema behandeln. Hier geht es, Jesus ist in der Mitte des Thrones. Kapitel 4, 5, 6, 7. Das ist Jesus in der Mitte des Thrones. Und die Siegel, die dann kommen, haben was mit diesem Thron zu tun. Denn weil er würdig ist, darf er diesen Siegel brechen. Weil er überwunden hat, darf er diese Siegel brechen. Das heißt, die ganze Thematik ist hier. Was bedeutet der Thronherrschaft Jesu? Und wie hängt das mit dem zusammen? Ja, wer das an ihn glaubt und ihn hat, hat Anteil an dem. Ich muss ein bisschen in die Augen gucken, Fragezeichen oder Müdigkeit oder Verständnis da ist. Diese Dinge gehören zusammen. Diese Dinge müssen wir entdecken. Ich sage so, die natürliche innere Struktur und Gliederung der Bibel selbst, der auf der Spur zu gehen, ist also ich halte es für herrlich einfach. Ja. So, gleich aus, noch andere Enden, ganz kurz möchte ich euch zeigen. Also, hier Kapitel endet, aber dieses Ende ist so siebenfach. Und jetzt schaut mal, Kapitel 7. Darf ich euch das kurz noch machen? Ja, okay. Also, dann dieses Ende. Ja, nächstes Mal machen wir noch ein bisschen an der Gliederung weiter. Es gibt noch Feinheiten, noch ein paar Feinheiten mitzunehmen. Aber jetzt wiederum, das ganze Abschnitt Kapitel 4 bis 7 und am Ende von Vers 7 finden wir zuerst die Erlösten, dann diese herrliche Anbetung, die vor dem Thron Gottes ist. Und schaut mal, Vers 16 möchte ich euch lesen. Vers 15. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen in Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Das heißt, sie werden bewahrt werden von dem Endgericht, gell? Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne vor ihren Augen abwischen. Kommt euch das bekannt vor? Wenn das kein Ende ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist eine herrliche Beschreibung. Jetzt kriegen wir schon ein bisschen mehr Details von dem, was wir in den 7 Cent schreiben, in den Enden hatten. Jetzt kriegen wir schon ein bisschen mehr. Das heißt, es wird präzisiert. Und wieder ein Ende noch mal größer gemacht. Am Ende kommt das nämlich alles, kommt am Ende zusammen in der Offenbarung. Dann Kapitel 11. Eigentlich beginnt das ganze Ende schon Kapitel 10, aber ich lasse es sein. Da heißt nämlich, wenn der 7. Engel posaunen wird, wird keine Frist und keine Zeit mehr geben. Diese Stelle habe ich schon in anderen Zusammenhängen oft gelesen, was sehr wichtig ist. Das heißt, wenn der 7. Engel posaunt, dann war es das. Oh, ist schon vorbei die Zeit. Die 7 Siegel. So, die 7 Siegel und die 7 Posaunen sind miteinander verknüpft. Denn das 7. Siegel löst die 7. Posaune aus. Ja, das erkläre ich euch noch, okay? Die sind miteinander verknüpft. Die 7 Posaunen sind nicht mit den Zornesschalen verknüpft. Sind sie nicht. Das heißt, die 7. Posaune löst nicht die 7. Zornesschale aus. Das muss man genau gucken. Manche legen das so aus, dass sie das auslöst, tut es nicht. Ich sage auch, warum. Weil hier ein Schnitt findet. Und das ist die innere Struktur, was die Siegel sind und was die Posaunen sind. Und warum sind sie miteinander verknüpft? Das werde ich euch erklären. Aber allein nur dadurch ist Kapitel 7 und 8 verknüpft. Ja, ich mache das, was soll's. Kapitel 8. Ja? Voll gut. Meine Frau kocht vielleicht gleich Mittag, oder? Schaut mal. Also habt ihr gesehen, 7, das klingt doch nach einem Ende, oder? Also für mich klingt es nach einem Ende. Und jetzt schaut mal Kapitel 8, Vers 1. Und als es das 7. Siegel öffnete, stand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und es wurde ihnen die 7 Posaunen gegeben. Seht ihr das? Bei dem 7. Siegel, auf einmal startet nämlich ein neuer Zyklus mit den 7 Posaunen. Und deswegen, man denkt, ja, aber guck mal, das löst das ein, das muss doch chronologisch sein. Nee. Hier wird wiederum in so einer herrlicher Weise nämlich 2 Abschnitte miteinander verknüpft. Uns wird gesagt, so wie die letzte Verheißung mit dem Thron dann mit dem letzten Abschnitt was zu tun hat, da wird uns der Thron entfaltet, so haben die Siegel was mit den Posaunen zu tun. Andersrum, die 7 Siegel oder das 7. Siegel löst die Posaunenreihe aus. Ich will nicht so viel verraten, habe ich später nichts mehr zu sagen. Die 7 Siegel sind die Dinge, die mit an der Gemeinde geschehen, die Gemeinde versiegeln. Und das sind Gerichte, die sie erlebt, von verschiedenen Dingen. Aber das bringt die Gemeinde dazu, dass sie sagen, Herr, wie lange noch lässt du zu, dass wir so gequält werden? Und dann löst diese Bedrängnis der Gemeinde die Posaunenreihe aus. Und die Posaunenreihe gilt wem? Denjenigen, die Gemeinde verfolgen. Gott sagt, passt auf, ich warne euch, weh, kehrt um. Die warnen. So hängen die Siegelgerichte, die zeigen, die Gemeinde wird versiegelt und das wird Bedrängnis und Leiden werden sie bringen. Aber das, nur weil Gott es zulässt, dass die Gemeinde bedrängt wird, heißt nicht, dass er alles gut heißt, was sie da tun. Babylon und Assyrien, Gott sagt, oh, danke, ihr habt mein Volk gerichtet, habt ihr gut gemacht. Gott richtet Babylon auch. Genau das Gleiche hier. Gott sagt, passt auf und euer Leiden der Gemeinde, das Leiden der Gemeinde und ihre Gebete lösen die Posaunen aus. Oh, voll herrlich. Herrlich. Und das löst aus und Gott zeigt und warnt. Warnt alle Prinzipien, die Gemeinde verfolgen, sagt, und Gott richtet sie und sie erfahren nur ein Teil, immer ein Drittel. Das sind Warnungen. Hey, wenn ihr nicht aufhört, werde ich euch komplett vernichten. Denn bei den Zornesschalen wird nicht nur ein Drittel sind komplett vernichtet. Die Posaunen sind Warnungen. Gott sagt, passt auf, ihr Wirtschaft, passt auf, ihr Politik, passt auf, ihr Religionen, passt auf, ihr Politiker, passt auf, ihr Dämonen, passt auf. Das sind die Posaunen. Könnt ihr mir folgen? Okay, also, dann das Ende. Finden wir Kapitel 11, gell? Und ich lese euch das vor. Ab Vers 15, und der siebte Engel posaunte. Und wenn das heißt, nach dem Posaunen des siebten Engels, wenn alles vorbei ist, dann ist doch klar, was jetzt beschrieben wird. Nämlich das Ende. Und deswegen habe ich euch vorgelesen, Vers 17, wir danken dir, Herr Gott, der Allmächtige, der da ist und der war und nicht mehr der kommt. Warum? Ja, weil der jetzt hier da ist. Versteht ihr das? Das heißt, wenn man das allein das nicht beachtet, so eine Kleinigkeit, dann begreift man nicht, dass man hier eigentlich schon wieder am Ende ist. Denn hier kommt der Herr nicht mehr, denn er ist schon da. Darum taucht das, auch in dieser Formulierung wird das uns hier so gemacht. Und ich lese euch nur Vers 19, das muss genügen. Nein, Vers 18. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und die du verdirbst, welche die Erde verderben. Seht ihr das? Was kann das nicht anders sein als das Ende, oder? Die Zeit ist gekommen, zu richten. Ja gut, das ist jetzt Preisgericht. Das ist noch nicht das Endgericht. Ja, von wegen, schaut mal, Vers 19. Und ein Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Das ist die Grundlage des Gerichtes Gottes, nämlich das Gesetz. Und es geschahen was? Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Okay? Das ist eine nächste Beschreibung, was am Ende passiert. Wir bekommen nochmal ein Detail. Ist das alles? Noch nicht. Ab Kapitel 12 bis Kapitel 14 ist der nächste Abschnitt. Und dann auch da kommen wir zu einem Ende in Kapitel 14. Und dieses Ende ist so herrlich. Aber jedes ist so herrlich. Das war so schön. Ich habe einen Brief von einem Freund von mir, der Missionar ist, der in Serbien als Missionar ist an einer Bibelschule. Und er sagt, da gibt es einen Bibelschüler, der ist so begierig, der ist so froh, dabei zu sein. Und jedes Mal, wenn sie ein biblisches Buch durchnehmen, sagt, das ist sein Lieblingsbuch. Das war gut. Nach jedem Buch, oh, ist mein Lieblingsbuch. Das zum ersten Mal darf er so die Bibel lesen, kein Wunder, gell? Und das so geht es mir, weil bei jedem Abschnitt denkst du, oh, das ist mein Lieblingsabschnitt. Das ist mein Lieblingsende. Aber das ist auch ein schönes Ende. Ich lese ab Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Ernstes ist gekommen und die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Wir sind mitten in Matthäus 24. Jesus kommt und die Engel holen die Ernte ein, oder? Wir sind wieder am Ende. Und dann, übrigens, das ist Entrückung hier, gell? Das sind Gläubige. Und jetzt kommt Ungläubige, Gericht. Und ein anderer Engel kam aus dem Himmel, voll gut, ein anderer holt die. Jesus holt uns. Und ein anderer Engel kam aus dem Himmel hervor und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach, schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock und die Ernte der Erde ab und warf sie die Trauben in die großen Kälte des Grimmes Gottes und die Kälte wurden außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus den Kälte hervor bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. Das ist Gericht. Das ist Gericht der Welt. So, wir sind am Ende von 14, Kapitel 14 und schon wieder ein Ende. Und das ist noch nicht fertig. Ganz kurz noch, Kapitel. Ich scrolle weiter. Also, hier waren wir am Ende und jetzt Kapitel 19. Fast das ganze Kapitel 19 ist ein Ende. beginnt, schaut mal, ab Vers 6, die Braut hat sich bereitet. Das Hochzeitsmahl ist kurz, steht kurz vor der Tür. Das ist jetzt, jetzt merken wir, jetzt, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Jetzt merken wir aus dieser hässlichen Verlobten. Ich bin ja mit dabei, deswegen kann ich so sagen. Ist die Braut geworden. Oh. Ja? Habe ich 16 nicht gemacht? Oh, ich entschuldige mich. Oh, tatsächlich. Oh. Aber du weißt es gut. Ja, also kannst ablesen. Stimmt, also ich dachte, jetzt habe ich schon gemacht. Guck mal, 16. Ab Vers 17. Und der siebte goss seine Schale aus. Das heißt, wenn der siebte gießt, dann danach gibt es nicht mehr, gell? Die Zornesschale aus in die Luft. Und es kamen laute Stimmen aus dem Tempel vom Thron her, die sprachen, es ist geschehen. Wir können es anders übersetzen. Vollbracht. Herrlich. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein großes... Okay, jetzt wissen wir, das ist, was ich von dem Prinzip, wie nennt man es? Rekapitulation. Dankeschön. Rekapitulation. Das heißt, das, was hier, wenn ich merke, das haben wir doch gerade gelesen, dann muss ich schauen, wo habe ich es? Und dann merken wir, das gehört zusammen. Das heißt, es geht ums Gleiche, aber ich bekomme noch mehr Details. Voll gut. Wir lesen oft die Bibel und denken, oh, jetzt wiederholt sich der Prophet wieder und erzählt die ganze Geschichte noch einmal, oder? Aber ich sage, achtet mal darauf, achtet auf die Details, die dazukommen oder nicht da sind. Und ihr werdet merken, warum er es macht. Das heißt, da werden irgendwie Akzente gesetzt und da wird uns gesagt, um was da geht. Achtet mal darauf. Das ist nicht einfach nur, oh, schon wieder, man muss. Die Bibel könnte viel kleiner sein, wenn er nicht immer wiederholen würde. Gell? Also, dann heißt es, ich lese ab Vers 19. Und die große Stadt wurde in drei Teile gespalten und die Städte der Nationen fielen. Und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines, des Grimmes, des Zornes zu geben. Und jede Insel verschwand und Berge wurden nicht gefunden. Und ein großer Hagel, wie Zehntner schwer, fällt aus dem Himmel auf die Menschen hernieder. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Okay. Ja? Ja, ja, ganz genau. Und dann heißt sogar noch, und in den ganzen Gerichten zu sagen, hey, wo ist Gott und was ist das für ein Gott? Ja? Da müssen wir gar nicht in die Zukunft gehen, wir leben mittendrin. Ja, genau, ganz genau. Aber jetzt ist die Frage, gell? Auf einmal taucht das Gericht über die Babylon, über die Hure, hey, wer ist die? Und darum Kapitel 17 und 18 übrigens, da kriegen wir Informationen, wer sie ist eigentlich. Davor hat man sie noch nichts von ihr gehört. Dabei ist es ein Riesensystem, ein ganzes Weltsystem, ein ganzes antichristliches Weltsystem. Und deswegen braucht es Zeit, um uns dieses Gericht nochmal genau zu beschreiben. Weil das wichtig ist, dass wir wissen, was da alles vernichtet wird und woran wir uns nicht hängen sollen. Weil das alles vernichtet wird. Deswegen nochmal ein Exkurs sozusagen, den wir dann in Kapitel 18 und 19 haben. Und dann kommen wir 19 nochmal zum vorletzten Ende. Und ich komme nochmal, Vers 6, zeige ich euch nochmal dieses Herrliche. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen starker Donner. Und sie sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln, um ihm Ehre zu geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht und ihr wurde gegeben und dann hat sie übelst schönes Hochzeitskleid gekriegt und all das. Und dann geht's los. Und ich lese euch ab Vers 19, das muss genügen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinen Truppen Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden sie, die zwei, in den Feuersee geworfen, der mit dem Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert aus dem Mund dessen, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß. Und die Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Gericht. Wer wurde da gerichtet? Was haben wir hier am Ende von Kapitel 16. Was war da für ein Gericht? Die Hure Babylons. Aber was ist das für ein Gericht hier am Ende von Kapitel 19? Nee. Nee, das ist der Knackpunkt. Das Tier und der falsche Prophet und die, die es angebetet haben. Das heißt, hier werden drei Dinge. Menschen, der falsche Prophet, wer das auch immer seid, Spannung, und das Tier, Spannung. Ja? Die werden gerichtet. Aber wer ist noch nicht gerichtet? Zwei fehlen noch. Der Tod und der Teufel. Und weil sie so besonders sind, wird ein extra Kapitel für sie gewidmet. Ehrlich, Kapitel 20. Und da kommen wir nochmal zu einem Ende. Dem fast Höhepunkt. Ja, das ist Kapitel 20. Darauf freue ich mich auch. Das ist das berühmteste Kapitel der Offenbarung und das missverstandenste Kapitel aus der Offenbarung. Kapitel 20. Und dann haben wir auch nämlich wieder beginnt. Es beginnt wieder und endet wieder. Und das Ende ist sehr lang, weil das Ende beginnt mit dem Gericht und endet mit der neuen Schöpfung. Kapitel 20, ich lese euch ab Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, in Gog und in Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch die falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. So, jetzt wird uns nämlich nochmal genau gezeigt, der Teufel auch vernichtet. Nicht nur der falsche Prophet, nicht nur das Tier, sondern jetzt auch der Teufel. Und dann ab Vers 11 auch der Tod. Und wenn der Tod weg ist, dann kommt neuer Himmel, neue Erde. Puh, das war jetzt ein Riesenmarsch, aber was bleibt und was sollte heute bleiben über die Gliederung? Ich hoffe, dass ihr gedanklich euch darauf einlassen könnt. Könntet ihr merken, dass dann immer wieder so ein Ende kommt? Eine Beschreibung von dem. Und ich meine, darum kann ich nicht die Offenbarung linear lesen. Wenn ich sie lese, habe ich nicht nur zwei Enden oder so, sondern ich habe dann mindestens sieben Enden. Und teilweise Enden, wo dann auch Feuer kommt, aber dann kommen mehrmals Feuer. Und Enden, wo Menschen gerichtet werden und dann habe ich mehrmals und Menschen und dann gerichtet, dann wird einmal das gerichtet, dann das gerichtet und das gerichtet. Und darum kommen diese verschiedenen Gerichte zustande in diesen Abbildungen. Warum? Weil man nicht begreift, dass man für jedes, oder dass unser Herr Jesus Christus sagt, ich werde alles richten und ich zeige euch, was ich richten werde. Und er sagt, lasst uns mal das anschauen. Ich will euch zeigen, dass es lohnt sich nicht, sich mit dieser Welt zu verbünden, ich werde sie richten. Ich will euch mal zeigen, es lohnt sich nicht, mit den politischen und wirtschaftlichen Mächten einzulassen. Ich werde sie richten. Ich will euch zeigen, es lohnt sich nicht, mit sich falsche Religion zu hoffen. Ich werde sie richten. Ich will euch zeigen, es lohnt sich nicht, auf den Teufel zu setzen. Ich werde ihn richten. Ich will euch zeigen, es lohnt sich nicht, seine Denkweise und seine Handlungsweise anzunehmen. Ich werde alle richten, die sich ihm unterstellen. Es lohnt sich nicht. So, das zeigt das umfassende, siebenfache, nämlich das ganze Gericht. Könnt ihr mir folgen? Okay.
Keine Politik. Hm? Mit Politik soll das nicht befassen.
Nein. Sage ich dir. Allein von der Offenbarung ist das sinnlos. Wisst ihr, was wir machen sollen? Beten. Nur ganz kurz. Das Volk wird ihnen nach Babylon gebracht. Und da gibt es eine Stelle, worauf so viele Christen sich berufen und sagen, tut der Staat Gutes, Bestes sogar. Und er sagt, das ist die Hauptstelle für die Begründung, dass wir uns politisch, sozial, vor allem politisch engagieren sollen. Aber dann heißt es, 70 Jahre wird hier leben, baut Häuser, heiratet und sucht der Staat Bestes, indem ihr betet. Und kämpft nicht gegen sie. Sucht Bestes, nicht Schlechtes. Geht nicht, blöde Merkel, blöde FDP, blöde Ding, blöde. Übrigens, Jesus liebt euch alle. Er will euch retten. Hä? Dann denken sie entweder, wie passt das zusammen? Geht gar nicht. Sucht, betet für sie. Betet für sie in euren Firmen. Gründet Gebetskreise. Betet für eure Firmen, betet für eure Obrigkeit, betet für eure Politiker, betet für eine Merkel und betet auch für einen Nero und betet für einen Putin und betet, dass der Herr ihm den Finger stillhalten lässt. Wer vermag das zu tun? Der Herr doch. Und das heißt es, und als, wenn die Zeit kommt, das lesen wir alles in Offenbarung, und der Herr sagt, jetzt ist es soweit, und sagt er zu den vier Engeln, jetzt dürft ihr gehen. Und dann heißt es, und dann kamen die Dämonen aus. Und er sagt, und jetzt dürft ihr gehen und verführen. Und dann gingen die und versammelten und tun einen Riesenkrieg. Wenn der Herr sagt, jetzt ist Zeit. Wenn der Herr sagt, noch nicht Zeit. Deswegen sagt Paulus, betet für alle. Für wen? Obrigkeit. Damit ihr ein gutes, ruhiges Leben habt. Damit ihr Zeit habt, das Evangelium zu lesen, zu predigen, zu verkündigen. Damit ihr solange hier 70 Jahre noch in dieser Welt lebt, in Babylon. Heiratet, baut Häuschen, kein Problem. Wisst aber, die 70 Jahre werden bald vorbeigehen. Betet. Das ist, wenn wir so viel beten würden, wie wir uns engagieren, oh, da wird tausendmal mehr Segen dabei rauskommen. Aber das machen wir nicht. Doch, machen wir nicht so viel. Ja, man kann immer mehr. So, also, ein erster und großer Überblick über die Offenbarung, über die Gliederung. Und ich freue mich dann im Einzelnen mit euch dann durch diese Kapitel jetzt durchzugehen. Wir starten nach ein, zwei kleinen Informationen noch, die ich dazu geben möchte zu der Gliederung. Starten wir dann mit Kapitel 1 beim nächsten Mal, okay? Ich bete und danke dir, Jesus, für diesen Vormittag. Herr, für das Sitzfleisch, für die Geduld, aber vor allem für den Reichtum deines Wortes und für mich, für die Ausrichtung, das mir wieder selbst aufs Neue zeigt. Du bist der Allmächtige. Ich vertraue auf dich, ich stütze mich auf dich und ich hoffe auf dich allein. Amen.